Ist es nicht super, dass wir einen Gott haben, der uns was zu sagen hat? Ich meine, wenn du so irgendwelche Götzenbilder hast aus Stein oder irgendwelche Bäume, die können nicht reden. Ne? Aber unser Gott redet zu uns. Ich finde das wirklich besonders, also wirklich ein großes Vorrecht. Und unser Gott redet zu uns hauptsächlich, oder, ja doch hauptsächlich durch die Bibel, würde ich sagen. Und alles, was in der Bibel gesagt wird, das ist sozusagen wie ein Beet voll guter Erde, wo dann etwas wachsen kann. Oder ein anderes Bild, das ist ein Fundament, wo du was drauf bauen kannst. Und um das geht es heute. Ich möchte über den Psalm 127 reden. Das ist ein ganz kurzer Psalm. Und der ist ein bisschen besonders, er ist anders als alle anderen Psalmen oder als viele andere Psalmen. Und er hat einen berühmten Vers drinnen oder einen Abschnitt, den ich hier als Überschrift hingeschrieben habe. Wenn nicht der Herr das Haus baut. Ja, ich glaube, das funktioniert halt nicht mehr. Könnt ihr ja eins weiter drücken und ich tue einfach. Ja, kennt ihr jenen Herrn? Benjamin Franklin war einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war Drucker, Zeitungsverleger, Schriftsteller, Diplomat, Politiker und Erfinder. Er hat den Blitzableiter erfunden. Das habe ich nicht gewusst, aber man lernt ja vieles. Er war auch etliche Jahre Botschafter der neuen Staaten von USA, von Amerika, Vereinigten Staaten in Paris, und war dann später Präsident, nicht der USA, aber von dem Bundesstaat Pennsylvania. Und jener Benjamin Franklin hat ziemlich am Ende seines Lebens, 1787, beim Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten, wo sich etliche weise Herren zusammengesetzt haben, um eine Verfassung auszuarbeiten für die USA, eine Rede gehalten. Und davon lese ich jetzt ein Stück vor. Am Anfang unseres Kampfes um die Unabhängigkeit von Britannien, als wir uns der Gefahr bewusst waren, da beteten wir in diesem Haus in Philadelphia täglich um Gottes Schutz. Und unsere Gebete, meine Herren, fanden Gehör und gnädige Antwort. Alle diejenigen von uns, die an dem Ringen um Freiheit beteiligt waren, müssen nicht wenige Fälle beobachtet haben, wo es deutlich ward, dass Gottes Vorsehung uns zugute waltete. Dieser gütigen Vorsehung verdanken wir es, dass es uns jetzt möglich ist, im Frieden darüber zu beraten, wie wir unser künftiges nationales Glück ausrichten können. Haben wir jenen mächtigen Freund vergessen? Haben wir jenen mächtigen Freund vergessen? Oder bilden wir uns etwa ein, wir bedürfen seines Beistandes nicht mehr? Ich habe schon ein langes Leben, nämlich 81 Jahre hinter mir, und je länger ich lebe, desto überzeugendere Beweise sehe ich von der Wahrheit, dass Gott in den Angelegenheiten der Menschen das Regime führt. Wenn nicht einmal ein Sperling auf die Erde fällt ohne sein Wissen, ist es dann wahrscheinlich, dass ein Staat entstehen könnte ohne seine Hilfe? Es wird uns in dem alten heiligen Buche, meine Herren, versichert, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Ich glaube das fest. Ich glaube auch, dass wir, wenn Gott uns nicht mit seinem Beistand zu Hilfe kommt, mit unserem Staatsgebäude nicht besser vorankommen werden als die Turmbauer von Babel. Wir werden durch unsere kleinlichen Partei- und Lokalinteressen zertrennt werden, Alle unsere Pläne und Vorhaben werden in Verwirrung und eitel nichts enden. Und wir selber werden ein Spott werden und ein Sprichwort für alle zukünftigen Geschlechter. Und was noch schlimmer ist, es möge die Menschheit von diesem unglücklichen Beispiel aus überhaupt an der Aufgabe verzagen, eine Regierungsordnung durch Anwendung menschlicher Weisheit aufzurichten und diese wichtige Sache dem Zufall, Kriegs- und Eroberungsglück zu überlassen. Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen, dass hinfort jeden Morgen, ehe wir zu den Geschäften übergehen, in diesem Haus Gebete dargebracht werden mögen, in denen der Beistand des Himmels und Gottes Segen zu unserer Beratung erfleht werde und aus einer oder mehrere der Geistlichen dieser Stadt Philadelphia ersucht werden, in diesem Amt, in diesem Dienst zu amtieren. Also Benjamin Franklin hat den Antrag gestellt, dass beim Verfassungskonvent Geistliche beauftragt werden, immer vorher zu beten. Dieser Antrag ist übrigens abgelehnt worden. Schade, gell? Aber immerhin. Aber da ist in dieser Rede, die habe ich so irgendwie gefunden, im Internet natürlich, da ist wirklich eine tiefe Erkenntnis eines alten Mannes, der schon viel, viel erlebt hat und auch viel erreicht hat. Und er sagt, wenn nicht der Herr das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und das ist unser Thema heute, das ist unser Psalm, unser kurzer Psalm, und den werden wir jetzt lesen. Psalm 127, und also ich bin die alte Übersetzung so gewohnt und ich glaube, man kann sie gut verstehen und ich glaube, wir werden sie nach der Elberfeld-Übersetzung lesen, aber nehmt eure Bibel oder was immer ihr jetzt an elektronischen Werkzeug habt zur Hand und lest es mit in eurer Übersetzung. Der Psalm 127 ist ein kurzer Psalm und wir fangen bei Vers 1 an. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. Wie viel? So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne und eine Belohnung die Leibesfrucht, wie Pfeile in der Hand eines Helden. So sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit den Feinden reden im Tor. Dieser Psalm ist ein bisschen anders. Es ist nämlich kein Loblied in dem Sinn, sondern eher ein Weisheitsspruch. Wir werden auch sehen, dass das vielleicht ein bisschen mit dem Autor zusammenhängt. Der Psalm beginnt mit einem Wort, das die meisten Bibeln mit Wallfahrtslied oder auf dem Weg hinauf oder so irgendwie übersetzen. Die Psalmen 120 bis 134, 15 Stück, fangen alle mit diesem Wort an. Dieses Wort heißt Alia und man kann es bezeichnen, das Hinaufgehen. Lieder des Hinaufgehens, könnte man sagen. Lieder beim Hinaufsteigen. Und viele denken natürlich als erstes an das Hinaufsteigen zum Tempel. Jerusalem liegt hoch, 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn du jetzt von unten, von Jericho kommst, das ja viel tiefer liegt, dann hast du 1500 Meter hinauf zu gehen. Also du kommst unter den Meeresspiegel und gehst nach Jerusalem hinauf. 1500 Meter, das ist schon eine Bergtour, die uns manchmal ein bisschen in die Waden geht oder in die Oberschenkel beim Hinaufgehen. Also hinauf zum Tempel. Der Tempel selbst war ja auch auf einem Berg und er hat viele Stufen gehabt. Und es gibt einige Bibelstellen, die uns dieses Wort nicht als Hauptwort, sondern als Tätigkeitswort verwenden, dass sie beim Hinaufgehen, zum Beispiel die Eltern vom Samuel, sind zum Tempel jährlich hinaufgegangen. Da wird dieses Wort verwendet und in den Psalmen und in Jesaja zum Beispiel auch. Ja. Also Lieder der Pilger auf dem Weg zum Tempel. Und man nimmt sogar an, dass diese Lieder vom Chor, der im Tempel angestellt war, auf den Stiegen stehend gesungen wurden, wenn die Leute hinaufgegangen sind. Und da kann man sich gut vorstellen, und es sind viele Lieder, die so eine Richtung geben, hinauf zu Gott, in diesen 15 Psalmen, dass das schon eine liturgische Bedeutung gehabt hat. Also es hat wirklich irgendwo einen Zug hinauf zum Heiligtum. Es gibt auch eine andere Parallele oder einen anderen Zusammenhang, und viele sagen, dass diese Lieder eine Sammlung sind, die entstanden sind zur Zeit von Nehemia und Esra, und dass das Lieder der Heimkehrer aus dem Exil sind. In Esra 7, Vers 9 wird dieses Wort verwendet für die Heimkehrer, die von Babylon nach Jerusalem kommen. Die Heimkehr. Und dieses Wort wird auch noch heute verwendet für die 5 jüdischen Aliot, das ist die Mehrzahl, das wird so ausgesprochen. Das waren die Wellen der Immigration in den Jahren 1882 bis 1893 und natürlich seit 1945. Die Heimkehrer, ja, sie kommen aus der ganzen Welt wieder zurück hinauf oder zum Berg Gottes, zum Tempel, den es jetzt nicht mehr gibt. Und das ist irgendwie schwierig momentan, nicht? Wir wissen, was da für Probleme damit verbunden sind. Eines ist aber klar, dass Menschen, die diese Lieder gehört und gesungen haben, in einer besonderen Stimmung waren. Sie sind auf dem Weg zu einem Fest. Ich weiß nicht, wie ihr euch heute gefühlt habt, wenn ihr wieder herkommen seid, auf dem Weg zu einem Fest. Nicht immer ist es so in der Früh, am Sonntag, man wird nicht schnell fertig oder irgendwas, oder man hat schlecht geschlafen oder irgendwas ist noch nicht so. Aber wir können auch heute jetzt uns so betrachten, wir kommen zu einem Fest. Auch das hier ist ein Fest, die Mahlfeier. Ja, also die Menschen sind, die diese Lieder gesungen und gehört haben, oft unterwegs zu einem Fest. Und so sollten wir uns auch sehen. Wir sind unterwegs zu einem Fest, und wenn es nicht heute ist, es ist ein Fest, das uns am Ende unseres Lebens erwartet. Wir sind unterwegs hinauf zu einem Fest. Und es ist gleichzeitig ein Weg heraus aus der Depression. Ich meine, wir haben wirklich, ist auch in den Gebeten angeklungen, wir haben viele, viele traurige Dinge in unserer Umgebung. Wir sehen so viel Not, so viel Uneinigkeit, so viel Streit, ja, Bedrohung, ich würde sogar sagen Bedrohung für unsere Gemeinde und für die christliche Kirche, Gemeinde weltweit, dass wir manchmal verzagen. Aber Gott holt uns heraus aus der Tiefe, aus den minus 500 Metern am Toten Meer und bringt uns hinauf zu seinem Tempel. Es ist ein Weg hinauf, raus aus der Depression. Und das soll uns wirklich der Hintergrund sein von dem, was wir heute hören. Es ist ein Wallfahrtslied, heraus aus der Tiefe, hinauf zu einem Fest. Und das zweite Wort, das am Anfang dieses Psalms steht, ist von Salomo. Von Salomo. Es ist leider so, oder es ist so, das sage ich ohne leider, dass dieser Begriff, dieser Name nicht in allen alten Bibelübersetzungen steht. Und so gibt es Leute, die sagen, ja, das wird ihm nur zugeschrieben, und andere sagen, das hat er wirklich geschrieben. Aber ich finde, es ist wichtig, dass der Name bedacht wird, zumindest jetzt. Wer war Salomo? Salomo war der Sohn und Thronfolger von David. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Geschichte, die wir unlängst gehört haben, über die schwere Sünde, die David begangen hat, mit dem Ehebruch mit Bathseba und anschließend Mord von Uriah, Auftragsmord. Dann kommt ein Kind auf die Welt, das stirbt, und später bekommt die Bathseba nochmal ein Kind, und das ist Salomo. Ungefähr 990 vor Christus dürfte Salomo auf die Welt gekommen sein, und er ist ein Kind aus dieser Beziehung des David. Also ist schon interessant auch diese problematische Beziehung, die dahinter steht. Später dann, also so vielleicht 20 Jahre war, wurde er neben David als Zweitkönig eingesetzt. David hatte ja, dadurch, dass er viele Söhne hatte und einige Ältere natürlich, auch als ein Salomo, da hat es schon ziemliche Rebellion gegeben. David musste auch vor seinem eigenen Sohn fliehen. Also der hat viel mitgemacht, weil in seiner Familie es drunter und drüber gegangen ist. Und auch das werden wir heute noch sehen. Er regierte dann nach Davids Tod. Er war dann also der Zweitkönig, und später war er dann sein Nachfolger. Und diese Zeit war die Hochblüte des Königreichs Israel. Sein Name heißt Salomo, der Friedfertige. Kommt vom hebräischen Wort Shalom. Na klar, Salomo, Shalom, ja. Und er hat einen zweiten Namen gehabt, den sein Erzieher, der Prophet Nathan, der uns unlängst auch begegnet ist, als er den David ermahnte wegen der Bathseba. Nathan nannte ihn Jedidja, Geliebter des Herrn. Und es gibt dann diese berühmte Geschichte, und ich möchte euch ermutigen, das nachzulesen. Es steht einerseits im Ende vom 2. Samuel und am Anfang von den Königebüchern steht die Geschichte, und auch in Chroniker wird vieles über ihn gesagt, und ich werde später auch von Chroniker einiges vorlesen. Aber er hat einen Traum gehabt, und er erbittet in diesem Traum von Gott, Gott gibt ihm sozusagen einen Wunsch frei, und er bittet nicht um Reichtum, um Sieg über die Feinde und so weiter, sondern er bittet um die Weisheit, richtig regieren zu können. Und das war dann eigentlich auch sein Ruhm, ja, sein Ruhm war seine Weisheit. Die Weisheit des Salomo wird ja gepriesen, war legendär sozusagen, und Menschen und andere Fürsten sind auch gekommen, um mit ihm zu diskutieren, und sein Reichtum war legendär. Sie sind gekommen, um nachzuschauen, was er für einen herrlichen Palast gehabt hat. Er hat Macht gehabt, er war ein Friedenskönig, er hat keinen Krieg geführt, und er hat den Tempel gebaut. Und er hat exzessive Vielweiberei betrieben. Also das lesen wir leider auch in diesem. Also er hat 400 legitime und 700 Nebenfrauen gehabt. Also es war aber der Höhepunkt des Reiches Israel. Nur 50 Jahre ungefähr, habe ich so zusammengerechnet, nur 50 Jahre hat es gedauert, wo das Königreich Israel, das Volk von Gott bekommen hat, auf eigenen Wunsch, überhaupt als Ganzes funktioniert hat. Nach Salomo ist alles schon zerbrochen in zwei Teile, und es ist nur mehr bergab gegangen. Dies wollten wir im Hintergrund behalten, wenn wir jetzt über Hausbau nachdenken. Das Thema ist ja, wenn nicht der Herr das Haus baut. Und ich bin eigentlich einer, der gerne sich mit Bauen beschäftigt, zum Leidwesen meiner Frau. Die mag nichts mit Bauen zu tun haben, aber ich du eigentlich ganz gern was planen, ja? Überlegen, Pläne zeichnen. Na, man muss auch ein bisschen rechnen, das kann ich weniger gut. Man muss Kosten kalkulieren. Und es ist anstrengend, es ist mühevoll. Entweder, weil man viel zu denken hat, aber wenn man selber arbeitet, ist es noch viel mühevoller. Und alle, die von euch das Vorrecht haben, sowas auch selber machen zu können, die merken das. Das dauert, das ist mühevoll und das macht Muskelkater. Oder es gibt, ja, es ist anstrengend. Hausbau ist mit Anstrengung und Kosten verbunden. Aber es ist auch was Schönes, finde ich. Es geht was weiter. Also die Baustellen, die so zwischen Bruck und Kapfenberg sind, die ich heute jeden Tag in der Früh sehe, ich bin immer ganz neugierig und schaue, was ist jetzt wieder weitergegangen. Schräg gegenüber der ÖMTC jetzt, das wissen wir, dass es der ÖMTC ist, der dort groß gebaut hat, fast fertig. Ja, es geht was weiter. Man sieht hoffentlich eine Vollendung, ja, wenn es irgendwas ganz fertig wird. Manche Baustellen werden nie fertig, das ist irgendwie ein bisschen frustrierend, aber das ist auch ein Faktum in unserem Leben, würde ich sagen. Aber es gibt aber auch viele Probleme bei Baustellen, oder? Es gibt Misserfolge, Fehlplanungen, Fehlkalkulationen. Wenn die Fehlkalkulation finanziell ist, dann geht es pleite. Wenn die Fehlkalkulation statisch ist, dann bricht es zusammen. Der Eurospar gegenüber, der große, da war die Deckenkonstruktion, wie das damals gebaut worden ist, war der Statiker sich verrechnet, das ist eingebrochen. Das war ein Problem für den Statiker und seine Versicherung. Nachher, es ist nichts passiert, aber das war eine Bauverzögerung vor ein paar Monaten, weil die haben müssen die Decke neu berechnen und neu machen. Das haben wir noch, hat nicht viel Leute gewusst, aber das war damals ziemliches Problem. Diese große Halle, ne? Und wenn da was fehlgeplant ist, also wenn diese Balken nicht richtig dimensioniert sind und viel Schnee draufkommt, dann kann es reinbrechen. Aber es ist nicht, wir sitzen da schon seit vielen Jahren unter dem Schutz des Herrn. Ja, gut, Fehlplanungen, Bauverzögerungen, Baustopp, Einsturz, alles gibt's. Bau ist etwas, je nachdem wie du veranlagt bist, etwas Positives, was Herausforderndes, was ja, oder es ist auch manchmal eine Bedrohung, etwas, ja, was uns Sorgen macht, was uns schwerfällt. Und welcher Bau ist jetzt, geht schon wieder nicht weiter, irgendwie haben wir etwas, könnt ihr bitte weiterdrücken. Welches Haus wird gebaut, ist die Frage. Wenn hier die Bibel sagt, wenn nicht der Herr das Haus baut, so arbeiten die Bauleute vergebens. Und jetzt können wir als erstes natürlich an den Tempel denken. Habe ich schon gesagt, der Salomo war der Erbauer des ersten Tempels des Herrn. Es war nicht die erste Wohnung Gottes. Die erste Wohnung Gottes war die Stiftshütte. Und die wurde nach einer genauen Vorschrift von Mose gebaut. Mit all den Schätzen, die sie aus Ägypten mitgenommen hat, haben sie die Stiftshütte in der Wüste gebaut. Und sie sind dann mit viel Verzögerung in das gelobte Land, in das heilige Land gekommen und sie haben dort schon etliche Jahre gelebt. Und David hat, das kann man zum Beispiel in Chroniker 17 nachlesen, das lese ich euch vor, David wohnte in seinem Haus und er sagte zum Prophet Nathan, den kennen wir schon, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, also gut gebautes Haus, aber die Lade des Bundes des Herrn wohnt unter Zeltdecken, also in einem Zelt. Und Nathan sagt zum David, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und in jener Nacht geschah ein Wort Gottes zu Nathan und er sagte, geh hin und sag dem Knecht David, meinem Knecht David, so spricht der Herr, Du sollst mir das Haus zur Wohnung nicht bauen. Gott verwehrt dem David den Wunsch, ihm auch ein Haus zu bauen. David hat schon einen Palast gehabt und er wollte, dass Gott auch in einem Palast wohnt. Aber Gott hat immer noch in einer Stiftshütte gewohnt, in einem Zelt, wo die Begegnung mit ihm möglich war und die ganzen Zeremonien auch abgehalten worden sind, wo die Priester gedient haben. Das war nicht einmal in Jerusalem. Sondern und David wollte das ändern, diesen Zustand, das hat Gott nicht erlaubt, unter anderem auch deshalb, weil er gesagt hat, du bist ein Mann, der sehr viel Blut auf den Händen hat, weil du hast Krieg geführt, du hast, und es wird ein anderer, einer deiner Nachkommen das Haus bauen. Und im 21 sagt dann, am Ende seines Lebens, in Kapitel 21, sieht David, kommt er an ein Feld, das ist genau beschrieben, wo das ist, ja, und er opfert dort Gott und dann hat er sozusagen die Erkenntnis, hier soll der Tempel stehen, hier soll das Haus Gottes gebaut werden. Er sagt in Kapitel 22, Vers 1, da sagt David, das hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und das der Altar zum Brandopfer für Israel. Und wir wissen, da gibt es den Berg, auf dem David seine Burg gebaut hat in Jerusalem. Und da gibt es daneben den Berg Zion, auf dem dann später der Tempel errichtet wurde. Und das war also, man könnte also jetzt sagen, dieses Haus bezieht sich auf den Tempel. Dieser Psalm bezieht sich auf den Tempelbau. Bitte weiter, es geht heute leider nicht. Es gibt noch eine. Jetzt geht's. Ne? Und die zweite Frage ist, oder die zweite Auslegung oder die zweite Möglichkeit, das Haus zu betrachten, ist, es geht um eine Familie, eine Dynastie. Ihr kennt doch sicher den Begriff das Haus Habsburg. Das war eine aristokratische Familie, die haben fast 1000 Jahre lang geherrscht. Auch 900 Jahre, 800, ich bin kein Geschichtler. Aber die haben wirklich, diese Familie hat immer wieder, waren sie die Herrscher, es hat sich weiter vererbt, der Herrschaftsanspruch und die Macht, die sie hatten. Wir verwenden den Begriff Haus auch für Familien. Ihr kennt die Aussage, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja? Ich und mein Haus oder das Haus, im Neuen Testament auch, er und sein ganzes Haus wurden gläubig. Und damit ist die Dynastie, die Kinder, vielleicht sogar die Bediensteten, das Gesinde und so weiter gemeint. Ja? Haus als ein Begriff für Dynastie, für Familie. Und ich möchte jetzt nochmal auf das Gespräch oder diese Stelle, wie Gott dem David verweigert, das Haus Gottes zu bauen, darauf zurückkommen, wo Gott ihm etwas sagt. Und zwar in 1. Chronike 17, Vers 10. Zuerst sagt Gott zu ihm, so verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Den Palast braucht David nicht mehr. Er braucht eine Familie, die Gott baut. Ja. Und dann sagt er, es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird und er wird seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen. Und der David hat gedacht, Gott segnet meine Nachkommen. Es wird einer nach mir sein. Und das kann ja nur der Salomo sein, weil das ist der Gescheiteste und so weiter. Und er hat sich konzentriert auf diesen Salomo und er hat das auch als Weissagung für sein Haus, für seine Familie gesehen. Also Gott hat auch gibt uns auch diese Zusage, gibt dem David die Zusage, dass er diese Familie weiter segnen wird und bauen wird. Und das kann man, es gibt noch andere Bibelstellen. Und für die zweite Hälfte von dem Psalm spricht dieses Thema auch an. Ich möchte jetzt nicht darauf näher eingehen, da geht es um die Nachkommen. Ja, damals war es für eine Familie, für einen Clan wichtig, möglichst viele männliche Nachkommen zu haben. Warum? Weil das waren die kämpfen konnten. Ja? Je mehr junge Männer du hast in deinem Clan, desto kräftiger trittst du auf, wenn die Feinde kommen. Ja? Und das steht ja dann da auch im Vers 9. Wer viele Pfeile im Köcher hat, sprich wehrfähige Männer, der ist mächtig. So haben die Menschen immer gedacht. Ne? Wir haben heute andere Vorstellungen von was Segen einer Familie betrifft, aber wir kommen eh noch drauf. Aber das war damals schon wichtig und für David war es ganz wichtig, dass Gott seinem männlichen Nachkommen, dem Salomo, das zusagt. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ob das wirklich eingetreten ist. Ja, in der Zeit, in der Salomo regiert hat, war das Königreich am Höhepunkt und es ist ein wunderbarer Tempel gebaut worden. Der erste Teil ist erledigt. Der zweite Teil, diese Dynastie ist zerbröselt. Und doch nicht. Weil wer ist denn eigentlich dieser wirkliche Salomo, der friedliche, der Geliebte Gottes? Ich lese nochmal aus dem zweiten Chroniker, Kapitel 22. Jetzt komme ich schon durcheinander mit meinen Zettel. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Salomo wird sein Name sein. Und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in diesen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mir Sohn und ich will ihm Vater sein. Und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. Aus heutiger, aus neutestamentlicher Sicht zeigt es doch ganz auf jemand anderen, oder? Wir wissen, wer gemeint ist. Der echte, der bleibende, der wirkliche Salomo, das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist ein natürlicher Nachkomme von David über seine Mutter. Ja? Und darum ist er auch in Bethlehem geboren worden, weil das war die Stadt Davids. Aber er ist der Sohn Gottes, wie es hier heißt. Und er wird ewig regieren und Frieden und Ruhe bringen. Und das Haus, das er baut, das ist ein anderes. Er sagt, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt und er redet von einem anderen Tempel, den er baut. Und es gibt jetzt, sollten wir noch lang drüber nachdenken, können wir dann auch in der Bibelstunde machen, was ist jetzt eigentlich, was baut Jesus jetzt? Und ein Teil dieses Tempels, das sind wir da jetzt, wir, uns baut er. Ja? Und er fügt uns zusammen zu einem Tempel, der ihm die Ehre gibt. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Oder Epheser 2, ihr seid nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern seid Mitbürger. der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten und Jesus ist der Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Jetzt haben wir gesehen, dass dieses Hausbauen, dieser Hausbau im übertragenen Sinn viele Ebenen hat. Es gibt die physische Ebene, das sind die irdischen Werke. Das ist das, was wir tun müssen, unsere Arbeit und die Häuser, die wir bauen, wo wir drin wohnen oder Wohnungen oder Arbeitsstätten, die errichtet werden und so weiter. Auch das, auch dafür gilt dieser Psalm. Es geht um unsere Beziehungen, es geht um unsere Familien, die soziale Ebene. Wenn der Herr nicht uns in dieser Ebene mithilft, wenn er nicht baut, dann bauen wir umsonst, sagt die Bibel. Es geht um die geistliche Ebene, es geht um unsere Gemeinde, es geht um alle Gemeinden, die den Herrn nachfolgen. Wenn Gott nicht baut, dann mühen wir uns ab und es ist vergeblich. Und es geht um dich und mich, um unser persönliches Leben. Und wenn ich ehrlich bin, wie oft strenge ich mich selber an, bemühe mich, habe keinen Plan und versage und scheitere, Dach eingestürzt oder was immer. Ich habe mal ein Gedicht von Martin Guttel gefunden, das lese ich euch jetzt vor. Das passt einfach für diese Situation, in der wir immer wieder stehen und ich glaube auch jetzt unsere ganze Gesellschaft. Baut der Herr nicht die Welt, wird sie zur Unterwelt. Baut der Herr nicht das Haus, gibt es kein Zuhause für dich. Gründet der Herr nicht die Ehe, wird sie zum Kerker für dich. Lenkt der Herr nicht dein Leben, läufst du ständig im Kreis. Wohnt der Herr nicht in dir, zerfällst du in Gedanken und Triebe. Das Gedicht heißt Der vergessene Gott. Wie geht's dir, wenn du sowas liest? Wie geht's mir? Wer von uns hat keine Zweifel und keine Sorge, ob der Hausbau gelingt? Du hast keine Zweifel. Nie. Du hast nie Zweifel, dass du daneben liegst. Ja, das stimmt. Aber ich habe schon oft Zweifel, ob ich richtig liege und ob ich es richtig verstehe. Sagen wir es mal so, wer hat den Plan, Gottes Plan für unser Leben ganz durchblickt? Nein, ich sage es nur, weil ich möchte nicht, dass wir uns da hier jetzt herstellen und sagen, bei mir ist alles in Ordnung, ich schaffe das eh alles. Wer von euch hat immer beruflich Erfolg? Immer. Danke, es geht uns vielen gut, aber anderen geht es nicht so gut. Und keiner kann sagen, bei mir ist das immer perfekt. Ein heikles Thema. Welcher Vater, welche Mutter kann sagen, dass er seine Familie perfekt gebaut hat? Alle Kinder sind gläubig. Sie folgen alle dem Herrn. Es gibt einfach Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir glauben, dass es Gottes Plan wäre. Wer kann da wirklich so ganz locker sein und sagen, das ist alles gut gegangen? Liebe Leute, wir haben alle unsere Probleme auf der physischen, auf der sozialen, auf der geistlichen Ebene. Die Gemeinde, es geht schon wieder nicht mehr weiter, hätte ich auch noch. Also es kommt noch, die Frage wäre, wer von euch kann sagen, dass er in einer perfekten Gemeinde ist? Das wäre die nächste Frage gewesen, wenn es weiterginge. Und ich hoffe, dass niemand sagt, wir. weil dann müssten wir mal ein ernstes Wort reden. Schau mich an, ich bin Teil dieser Gemeinde, das kann nie eine perfekte Gemeinde sein. Ja. Wir haben alle unsere Probleme mit dem Bauen. Ja, wir haben alle Schwierigkeiten. Aber, ja, man kann es noch auf unser Land übertragen. Wer lebt in einem gelobten Land, in dem alles perfekt ist, wo es keine Probleme gibt? Wir sind in dieser Spannung, dass es viele Dinge nicht so laufen, wie es nach unserer Sicht sein sollte. Und auch nach der Sicht der Bibel, sage ich ganz offen. Aber es gibt eine Lösung. Wenn Menschen allein bauen, ich sage es nur, was dann passiert. Sie stehen früh auf, sagt der Psalm, sie gehen spät schlafen. Was folgt daraus? Erschöpfung. Und was erfolgt aus der Erschöpfung? Erfolglose Arbeit. Jemand, der erschöpft ist und weiter tut, wird immer ineffizienter. Du arbeitest und bringst immer weniger zusammen. Kennst du das? Du bemühst dich und es wird immer schlechter. Und wisst ihr, was das ist? Das ist krankmachender Stress. Dann werden, ich bin ja Mediziner ein bisschen, werden Stresshormone ausgeschüttet, ja? Dann kriegst du Bluthochdruck oder Morgengeschwüre, Schlafstörungen. Du kannst nicht mehr schlafen, weil du nicht mehr schläfst, bist du am Tag nicht leistungsfähig, dann kannst du noch weniger schlafen. Das ist unser Problem, wenn wir selber bauen, wenn wir alleine bauen. Und auch etwas, wenn wir alleine bauen, dann schauen wir immer auf die anderen. Wir machen dies, die sind besser. Oder ich bin besser. Neid, Missgunst, Streit. Ja, das sind einfach ein paar der Symptome von was passiert, wenn Menschen alleine bauen. Und jetzt komme ich zum Schluss und das ist hoffentlich die erlösende Botschaft, wenn der Herr baut, dann gibt es einen Plan, einen Zeitplan und einen Bauplan. Und der ist gut, sehr gut. Gott hat die Welt geschaffen und am Schluss gesagt, siehe, es ist gut, es ist alles sehr gut. Was jetzt schlecht ist, haben wir schlecht gemacht, ja? Aber Gott hat es gut gebaut. Gemacht. Und er gibt auch Aufträge. Ja? Wenn Gott baut, dann holt er Leute hinzu. Er hat den David verwehrt, das Haus zu bauen, aber er hat den Salomo beauftragt durch David. Und so baut er auch in unserem Leben, indem er uns mit hineinnimmt als Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass der Vers 2 den Seinen gibt, der es im Schlaf heißt, dass wir wirklich nur mehr uns hinlegen und warten, bis am nächsten Tag die Mauern errichtet sind und am übernächsten Tag das Dach am Haus drauf ist. Sondern er fordert uns heraus als Mitarbeiter. Er gibt uns Aufträge. Das Fundament, da haben wir heute auch schon gehört, zweimal. Einmal von Matthäus 7, was Bernhard vorgelesen hat, und das andere habe ich vorher auch schon, das Fundament, in Epheserbrief, das Fundament ist gelegt. Es ist etwas Sicheres, etwas Festes. Dort kannst du dich wirklich verlassen. Er legt das Fundament und er sorgt für das Baumaterial und die Bauleute. Der David, das habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber der David hat die letzten Jahre, von dem Zeitpunkt an, wo er gewusst hat, dass er nicht selber den Tempel bauen kann, hat er angespart Baumaterial. Das sind Tonnen von Gold und Silber herbereitet worden und Zedernholz. Und man kann es gar nicht zählen. Er sagt es dann dem Salomo, ich habe das alles für dich bereitet. Liegt alles schon da? Du baust. Da ist das Material. Und du hast sogar Fachleute, die das machen werden. Er hat nämlich Leute schon angestellt und hergeholt, Bauleute. Der David hat dafür gesorgt, dass Salomo den Tempel bauen kann, den er selber nicht bauen konnte. Und so ist Gott. Gott gibt dir das Baumaterial und die Expertise, dein Leben zu bauen. weil er hat einen Überblick und er hat alle Ressourcen und er bewacht dich. Nehemia, sie mussten die Mauern wieder aufbauen, sie haben gebaut und gleichzeitig Wachen aufgestellt. Gott stellt seine Engel um uns herum, wenn wir bauen. Er bewacht uns, er bewahrt uns. Wenn der Herr das Haus baut, dann bringt er den Bau zur Vollendung. Das ist doch eine wirklich wunderbare Botschaft. Gott baut etwas mit uns und durch uns in ganz auf der physischen Ebene, das, was wir schaffen dürfen, auf der sozialen Ebene. Gott baut auch unsere Familien. Auch wenn wir da vielfach Probleme haben, aber er baut, er hat gebaut und er hilft uns. Und wenn wir Fehler gemacht haben, oder wenn wir vom Bauplan abgewichen sind, er gibt uns Möglichkeit umzukehren. Er baut diese Gemeinde und letztendlich sollen wir auch mitbauen in unserem Land. Gott baut und bringt den Bau zur Vollendung. Und dass es in dir und mir wirklich geschieht, da wo niemand anderer sonst hineinfunken kann, wo nur wir verantwortlich sind, da glaube ich, ist die größte Herausforderung. Weil da soll es wirklich, hängt es nur von mir ab, dass er in mir weiter richtig bauen kann, dass ich ihn zulasse. Ja, Gott baut, wenn der Herr baut, dann gibt es eine Vollendung. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, unser Leben ist eine Baustelle vom Anfang bis zum Ende. Es passiert vieles, auch Unvorhergesehenes. Danke, dass du den Plan hast und dass du uns ans Ziel bringst. Danke, dass du alles schon vorbereitet hast. Das Baumaterial, die Bauleute. Dass du den Zeitplan hast, den richtigen. Danke, dass wir ein Fundament haben, das nicht wackelt. Und danke, dass wir die Zusage, die Zusicherung haben, dass du das Werk vollendest, das du begonnen hast. Danke, dass du das in meinem Leben tust. Danke, dass du das auch in jedem von uns tun möchtest. Ich bete darum, dass wir alle wunderbare Gebäude deines Heiligen Geistes werden, wo du lebst, wo du sichtbar und erlebbar bist. Amen.